Kostbarer Gott, du bist unser Herr, unser Schatz, unser Alles und wir danken dir so sehr, dass du sprichst durch dein Wort. Und dieses Wort, das bringt Leben hervor. Etwas, was niemand einfach so erzeugen kann. Aber du hast Leben hervorgebracht auf dieser Erde und vor allem bringst du geistliches neues Leben hervor. Und das dürfen wir erleben und wir beten, dass du auch heute dein Wort dazu gebrauchst, dass du unsere Herzen öffnest und füllst mit deiner Wahrheit und dass du verherrlicht wirst durch unsere Leben. Amen. Es ist leicht, Jesus in dein Herz zu bitten. Aber es ist schwer, wenn du in der Klasse damit als Einziger dastehst und verspottet wirst. Es ist leicht, auf einer Freizeit die Hand zu heben und zu sagen, ich möchte auch in den Himmel und nicht in die Hölle. Aber es ist schwer, wenn Christus dann bestimmt, was du dir anschaust, wie du deine Zeit verbringst, mit wem du Zeit verbringst, wie du arbeitest, wofür du dein Geld ausgibst. Es ist leicht, in Deutschland in den Gottesdienst zu kommen, auf einem Stuhl zu sitzen und Lieder zu singen. Aber es ist schwer, wenn du in manch anderem Land in den Gottesdienst gehst und nicht weißt, wer vielleicht unter uns ist und ein Spion ist und deinen Namen weitergeben wird und du nächste Woche festgenommen wirst. Vielleicht Folter und Tod fürchten musst. Wer macht sowas? Wer bekennt sich auch dann zu Christus? Wer geht auch dann in den Gottesdienst? Wer steht auch zu Christus, wenn alle um mich herum mich dafür verspotten? Das tut nur jemand, der weiß, Jesus ist es wert. Kein Preis zu hoch. Es gibt keine Alternative. Jesus ist es wert. Die Hebräer hatten das Evangelium gehört. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 3, lesen wir davon, wie ihnen die gute Botschaft gebracht wurde. Und sie hatten darauf reagiert mit einem Bekenntnis zu Christus. Doch sie waren umgeben von einem jüdischen Umfeld, was sie bedrängte, Christus zu verlassen und zum Judentum zurückzukehren. Einige von ihnen versäumten schon die Versammlungen, Kapitel 10, Vers 25. Und sie waren versucht, den Glauben an Christus zu verbergen, ihn zu vernachlässigen, vielleicht sogar ihn zu verleugnen. Und das ist die Absicht des Hebräerbriefes, diese Menschen zu warnen. Tut es ja nicht. Versteckt Christus nicht. Verleugnet ihn nicht. Gebt ihn nicht auf. Wendet euch nicht ab von Jesus Christus. Das ist die Warnung des Hebräerbriefs. Und er sagt ganz ehrlich, ja, es kostet viel, sich zu diesem Jesus zu bekennen, aber ihr könnt sicher sein, Jesus ist besser. Er ist es wert. Jesus ist besser, ist die zentrale These des Hebräerbriefs. Und der Autor zeigt uns in den ersten beiden Kapiteln, Jesus ist besser als die Engel. Und in Kapitel 3 hat er begonnen aufzuzeigen, Jesus ist auch besser als Mose, dieser große jüdische Führer und Lehrer, Prophet. Aber mitten in diese Belehrung, dass Jesus besser ist, spricht der Autor des Hebräerbriefs immer wieder Warnungen hinein. Er wendet sich direkt an die Zuhörer, wendet die Botschaft an und sagt, weil Jesus besser ist, vertrau ihm, verlass dich auf ihn. Das ist die logische Folge davon, dass er besser als alles ist. Und im heutigen Predigttext zeigt der Autor das mit Hilfe von den Nachfolgern Moses, mit Hilfe des Volkes Israel. Wir haben schon letztes Mal ihre Geschichte angeschaut und sind zurück ins Alte Testament, um zu verstehen, was hatte es mit diesem Volk Israel auf sich, was war ihre Situation damals in der Wüste. Und jetzt, nachdem wir diese Grundlage gelegt haben letztes Mal, wollen wir uns den ganzen Abschnitt anschauen in Hebräer 3, Verse 7 bis 19. Hebräer 3, Verse 7 bis 19, ich lese den Text. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Denn welche lehnten sich auf, als sie es hörten? Waren es nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten, zu gehorchen? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Das ist unser Predigttext für heute. Und ihr seht, er ist aufgebaut in drei Abschnitte, wie so eine typische Auslegungspredigt. Er beginnt in den ersten Versen 7 bis 11 mit dem Beispiel der Illustration und dann spricht er von der Anwendung und dann gibt er noch eine Erklärung der Illustration des ursprünglichen Textes. Also so geht hier der Text selbst wie eine Predigt vor. Aber das Ziel dieses Textes ist ein einziges. Es ist eine Warnung, eine gründliche Warnung. Und du solltest daran denken, wenn du eine Warnung hörst, wie wir schon letzte Woche gesagt haben, warum warnt Gott? Er warnt uns, weil er uns liebt, weil er uns schützen möchte vor der Gefahr. Deswegen diese dringliche Warnung. Und die zentrale Frage des Textes ist schon, wie in der letzten Woche gesehen, folgende. Hast du lebendigen Glauben? Hast du lebendigen Glauben? Aber dieser Text geht noch einen Schritt weiter, wenn wir uns das anschauen, und er sagt, hat jeder in deiner Gemeinde lebendigen Glauben? Ja, das ist noch die erweiterte Frage dieses Textes. Hat jeder in deiner Gemeinde lebendigen Glauben? Und damit zeigt er uns, es geht uns alle an. Euch alle, die ihr hier sitzt. Dieser Text spricht zu uns. Er zeigt uns drei Bestandteile der Warnung Gottes, dass sich niemand im Unglauben verhärte. Es sind drei Bestandteile der Warnung Gottes, damit sich niemand im Unglauben verhärte. Und zwar zeigt er uns erstens die Erfahrung, Verse 7 bis 11, zweitens die Ermahnung, Verse 12 bis 15 und drittens die Erklärung, Verse 16 bis 19. Ganz einfach, diese drei Bestandteile der Warnung, es sind die Erfahrung, die Ermahnung und die Erklärung. Einer der besten Arten, eine Predigt zu beginnen, ist mit einer Illustration. Warum? Es weckt Aufmerksamkeit. Und genau das tut der Prediger, der Hebräerbriefautor hier. Er beginnt mit einem Beispiel und er führt hin zu der Lektion, die er eigentlich vermitteln möchte. Er weckt Aufmerksamkeit in den Versen 7 bis 11 mit der Erfahrung. Wir haben schon in der Schriftlesung in 1. Korinther 10 gehört von dem Volk Israel in der Wüste und ihren Erfahrungen. Und die Schlussfolgerung, die wir in diesem Abschnitt gesehen haben, in 1. Korinther 10, Vers 11, die war: alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, also dem Volk Israel in der Wüste, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Das passt zu unserem Abschnitt hier im Hebräerbrief, oder? Könnte glatt derselbe Autor geschrieben haben. Nun, die Erfahrung Israels in der Wüste, die haben wir uns letzte Woche schon ausführlicher angeschaut. Wir haben kurz zusammengefasst, was alles so passiert ist, und das war sehr nötig, denn nur jetzt sind wir bereit, die Anwendung zu verstehen, die er im Text zieht. Und falls du letzte Woche das nicht hören konntest, dann ermutige ich dich, das nachzuhören, dass du verstehst, was ist der Hintergrund des Volkes Israel in der Wüste, weil nur dann verstehen wir die Anwendung. Aber ganz kurz zusammengefasst, das Volk Israel, wie ihr wisst, es war in der Sklaverei in Ägypten. Es war dort in einer misslichen, in einer grausamen Lage. Und sie schrien zu Gott und Gott hörte sie. Und er befreite sie aus Ägypten, aus der Sklaverei. Er führte sie durch die Wüste. Er versorgte sie dort. Er gab ihnen Brot und Fleisch vom Himmel her. Er gab ihnen Wasser, wenn sie es brauchten. Er ging ihnen voran. Er führte sie. Aber wie reagierte das Volk Israel? Sie glaubten ihm nicht. Nun, dass wir uns richtig verstehen. Wir sehen zwar, wie sie ihm nachfolgen, wie sie auch Mose oft nachfolgten. Seine Worte hörten, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass sie murrten, jammerten, unzufrieden waren, dass sie Gott offensichtlich nicht vertrauten. Nun, dann lobten sie ihn wieder und sie beweinten sogar ihre Sünden. Und trotzdem kam es zur nächsten Rebellion, zur nächsten Auflehnung. Sie wollten nicht Gottes Wege gehen. Und so zeigt sich dieses immer wieder, dieses Muster. Und in Hebräer 3, Vers 8 sagt er auch, es war eine Auflehnung, eine Versuchung Gottes in der Wüste. Vers 9, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Warum eigentlich nochmal 40 Jahre in der Wüste? Der Weg war gar nicht so weit, das waren nur ein paar Tagesreisen. Warum brauchten sie 40 Jahre? Wir haben letztes Mal in 4. Mose 14 gesehen, wie es zum Tiefpunkt kam in ihrer Wüstenwanderung und wie sie nach allem, was sie gesehen hatten, was Gott für sie getan hat, vor dem verheißenen Land standen und bereit waren, es einzunehmen. Das Land, was Gott ihnen versprochen hat, wohin er sie geführt hatte. Jetzt standen sie davor, aber sie hatten Angst vor den Menschen, die dort wohnten. Und sie sagten, wir schaffen das nicht, das zu erobern. Wir können nicht, wir kehren um. Wir wollen zurück nach Ägypten. Wir wählen uns unseren eigenen Anführer. Und wie reagiert Gott darauf? 4. Mose 14, Vers 11. Und Jahwe sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Seht ihr das? Gott sagt, die glauben nicht an mich. Die vertrauen mir nicht. Und zwar nicht nur jetzt, sondern wie lange noch? Sie tun es die ganze Zeit. Es ist ein Muster, es ist ihr Herz. Sie glauben nicht. Obwohl ich so viele Zeichen unter ihnen getan habe, ich habe wirklich alles getan, um mich zu bezeugen. Gott war so geduldig mit ihnen, aber ein heiliger Gott, der gerecht ist, der straft auch Sünde. Und deswegen wurde Gott schließlich zornig. Und wir sehen genau das in Hebräer 3 zusammengefasst, dass er entschied, dass sie schließlich in der Wüste sterben müssen. Und dass sie nicht in die Ruhe des verheißenen Landes Kanaan eingehen können, Hebräer 3, Vers 11, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ihr Lieben, wir müssen etwas verstehen. Unglaube ist eine Beleidigung Gottes. Unglaube ist kein, keine kleine Sünde von vielen, die der Mensch halt mal so begeht. Unglaube beleidigt deinen Schöpfer, den Gott, den Geber aller guten Gaben, der Ewige, der nichts und niemand nötig hat, der souverän lenkt und tut, was ihm gefällt. Aber wer sagt, ich glaube dir nicht, ich vertraue dir nicht, ich will nicht auf dich hören. Na, was tut der? Er beleidigt den herrlichen Gott. John MacArthur schreibt, Zitat, die größte Sünde der Welt ist der Unglaube. Er ist das größte Vergehen gegen Gott und bringt uns selbst den größten Schaden. Zitat Ende. Wenn wir also hier über Unglauben sprechen, dann ist es ein ernstes Thema, wie es kein ernsteres gibt. Nun, das Volk Israel, das dient nur als eine Illustration. Der Schreiber des Hebräerbriefs greift sie auf und sagt, das, ihr Lieben, ist eine zeitlose Warnung. Eine Warnung auch für seine Zuhörer damals im ersten Jahrhundert und eine Warnung auch für euch heute. Wir sehen genau das in Vers 7 heute. Wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und auch das müssen wir verstehen. Wen hatte der Autor des Hebräerbriefs vor sich? Damals das Volk Israel in der Wüste, sie hatten 40 Jahre Gottes Werke gesehen. Sie hatten die Plagen miterlebt in Ägypten. Sie kannten einen mächtigen Gott. Sie wurden von ihm Tag für Tag mit Brot in der Wüste versorgt. 2 Millionen Menschen. Niemand in Israel hatte jemals größere Wunder gesehen. Niemals kannte Gottes Macht mehr als sie. Niemand? Das Ganze wurde noch getoppt, als Jesus Christus, Gottes Sohn, auf die Erde kam. Dann sahen die Menschen, die Juden, das Volk Israel, Jesu Werke. Jesu Wunder. Jesus, wie er mal eben 5000 Menschen und mehr speist. Jesus, wie er auf dem Wasser geht. Jesus, wie er Tote auferweckt. Und nach Jesus und seiner Auferstehung von den Toten traten die Apostel in seine Fußstapfen. Und sie verkündigten weiter diese Wahrheiten. Und sie taten auch Zeichen und Wunder. Und die Menschen, die Juden damals, die konnten das sehen und konnten bezeugen, hier wirkt Gott. Genau das hat ja auch der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 2 gesagt, in Vers 4, dass Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, hier war wieder eine Generation, die seit fast 40 Jahren Gottes Wundertaten sah. Angefangen mit Jesus und dann durch die Taten der Apostel hindurch. Wenn Jesus ungefähr 30 nach Christus gestorben ist, Ende der 20er, vor allem öffentlich gewirkt hat, und wir befinden uns im Hebräerbrief wahrscheinlich zum Ende der 60er Jahre nach Christus. Das sind genau oder knapp 40 Jahre. Das ist eine Parallele, seht ihr? Niemand hatte so große Wunder gesehen wie das Volk Israel in der Wüste, doch jetzt hatte niemand größere Wunder gesehen als durch Jesus und seine Nachfolger. Und wisst ihr, was 70 nach Christus mit den Juden geschah? Ihr wisst es. Da hat Gott sein Volk gerichtet wie, ja, man kann sagen, nie zuvor oder fast nie zuvor. Er hat Jerusalem zerstören lassen, den Tempel, der wurde zerstört. Viele Juden wurden abgeschlachtet und zerstreut in die ganze Welt. Und seit 70 nach Christus sind die Juden zerstreut in der Welt. Ja, in den letzten Jahrzehnten sehen wir, wie einige zurückkehren. Aber es hat fast 2000 Jahre gedauert. Seht ihr diese Parallele? Und das waren die Menschen, zu denen der Hebräerbrief gerichtet war. Menschen mit jüdischem Hintergrund, die 40 Jahre größere Wunder und Werke sahen als alle je zuvor. Und deshalb zieht er genau diese Schlussfolgerung. Er sagt, ihr tut doch nicht Jesus das an, was das Volk Israel Mose angetan hat und Gott in der Wüste. Jetzt ist ein größerer Mose da, jetzt ist Jesus da. Jetzt ist ein größerer Bund da, der neue Bund. Ein größeres Priestertum, größere Wunder. Alles ist herrlicher, Jesus ist besser als alles. Und ihr wollt in den Fußstapfen des Volkes Israel in der Wüste folgen und nicht glauben, nicht gehorchen? Das Argument vom Kleineren zum Größeren. Er sagt, das wäre das schlimmst vorstellbare Vergehen, Jesus zu verwerfen im Unglauben. Also wie wird es für jemanden sein, der Jesus verlässt? Und deswegen kommt hier die Frage auch an uns. Wie wird es für uns sein, für jemanden heute von uns, der Jesus kennt und sich doch abwendet von ihm? Das ist der erste Bestandteil der Warnung, die Erfahrung Israels. Wir kommen zum zweiten, zur Ermahnung, Verse 12 bis 15. Und das beginnt genau wie eine Ermahnung. Vers 12, habt Acht, ihr Brüder. Seht zu, Achtung, aufgepasst, das ist die Warnung, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Wir müssen hier einige wichtige Dinge ansprechen und beobachten. Erstens, wer wird hier angesprochen? Habt Acht, ihr Brüder. Hier werden keine Atheisten angesprochen. Hier werden bekennende Christen angesprochen. Ihr Brüder, ihr, die Gemeinde, zu der ich schreibe. Aber warum denn das? Ist doch klar, dass die alle gläubig sind, oder? Warum sollte man eine Gemeinde warnen? Offensichtlich ist es nicht klar. Offensichtlich hält er es hier für nötig, sie zu warnen. Wie bei den Israeliten damals kann es sein, dass es scheint wie Glaube, dass es scheint wie, dass sie Gott folgen, aber dass ihr Bekenntnis zu ihm nur oberflächlich ist. Zweitens, wo ist der Unglaube zu finden? Ein böses, ungläubiges Herz. Es geht um das Herz. Es geht um unser Inneres. Dort ist Unglaube zu finden. Habt Acht auf eure Herzen, ist unser Predigttitel. Nimm du ernst, was in deinem Herzen vor sich geht. Nimm du ernst, was in deinen Gedanken vor sich geht. Weil deine Gedanken, deine Einstellung, das, was niemand sonst sieht und kennt, das wird dir einiges darüber verraten, ob da Glaube oder Unglaube in dir ist. Aber auch, dass wir uns nicht falsch verstehen, hier ist die Rede von einem bösen, ungläubigen Herz. Hier ist nicht die Rede von einem Christen, der manchmal stolpert und zweifelt und doch wieder zurück zum Kreuz kommt. Hier ist die Rede von einem bösen, ungläubigen Herz, fern von Gott. Es geht um aktiven, verhärteten Unglauben. Und schließlich drittens, wie wird dieser Unglaube sichtbar? Hier steht, durch Abfall, wir sind immer noch in Vers 12, durch Abfall von dem lebendigen Gott. Abfallen meint ein völlig entschiedenes Zurückweichen von ihm. Sich zurückzuziehen vom Glauben. Dieses Abfallen, das besiegelt letztlich nur das, was schon immer da war. Nämlich, wir haben gesagt, der Unglaube, der sitzt im Herzen, im Inneren. Aber das Zurückziehen vom Glauben, das jeder mitkriegen kann und sehen kann, das besiegelt nur, was eigentlich schon längst im Herzen vorhanden ist. Das heißt, das lehrt uns, Unglaube ist im Herzen zu finden, aber er kann zunächst verborgen bleiben. Und das macht die ganze Sache so ernst. Denn einige ungläubige Menschen schaffen es ziemlich gut, Christ zu spielen. Zu tun, was ein Christ tut, zu sagen, was ein Christ tut, zu lächeln, wie ein Christ lächelt, in der Gemeinde mitzuschwimmen. Aber bei diesem Schwimmen in der Gemeinde, da geht irgendwann notwendigerweise die Puste aus. Dann ist der Blick da auf die Wellen, die so hoch sind. Dann ist der Blick da auf kein Ufer in Sicht. Wo ist überhaupt das Ziel? Unmöglich, dass ich ankomme. Dann ist vielleicht der Blick da auf die Haifischflossen um mich herum. Und dann sage ich, nein, danke. Ich bin genug mitgeschwommen, aber da mache ich nicht mehr mit. Jetzt wird es mir zu heiß. Ich hatte mir das anders vorgestellt, das Leben eines Christen. Das sollte doch so glücklich sein und so fröhlich, hat man mir versprochen. Einfach. Aber jetzt Verfolgung, Enttäuschung, Leiden und dann die ganzen Gebote, Dienste, Opfer, die man da bringt, das kostet mir zu viel. Ich bin raus. Wenn jemand so etwas sagt, ist dann sein gläubiges Herz ungläubig geworden? Ich meine, er saß doch neben dir auf dem Stuhl. Wir hielten ihn doch alle für einen Christen. Ist dann sein gläubiges Herz ungläubig geworden? Der Text gibt uns die Antwort. Der sagt, es ist ein böses, ungläubiges Herz, das irgendwann zum Abfall führt. Das Herz war die ganze Zeit ungläubig. Aber es wurde nur nach genug Zeit oder genug Druck offensichtlich, dass da kein lebendiger Glaube vorhanden ist. Und deswegen ist die Person abgefallen vom Glauben. Versteht ihr das? Hier ist kein gläubiges Herz ungläubig geworden. Hier war kein gläubiges Herz vorhanden von Anfang an. Und so lehrt der Hebräerbrief keine Heilsverlierbarkeit. Er lehrt nur Heilserkennbarkeit. Der Hebräerbrief lehrt keine Heilsverlierbarkeit, sondern nur Heilserkennbarkeit. Wie wir feststellen können, dass wahres Heil, wahrer Glaube vorhanden ist. Genauso wie auch Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. So schreibt Johannes über Menschen, die abfallen. Es ist nur offenbar geworden, dass sie gar nicht zu uns gehörten. Sie saßen nur in unserer Mitte. Sie lebten nur das Leben eines Christen mit, aber ohne das einzig Notwendige, ein wahrhaft gläubiges Herz. Nun, wenn dies die Realität ist, wenn es möglich ist, ein ungläubiges Herz zu haben und abzufallen vom Glauben, was sollten wir tun? Vers 13 sagt, ermahnt einander. Und das Wort, das kennt ihr wahrscheinlich, Parakaleo, über 100 Mal im Neuen Testament, das Ermahnen, Ermutigen, zur Seite kommend. Warum? Weil so viel auf dem Spiel steht, weil eine ganze Ewigkeit auf dem Spiel steht, weil Himmel oder Hölle auf dem Spiel stehen. Deshalb ermahnt einander. Christen brauchen einander. Und deshalb wird hier die ganze Gemeinde in die Pflicht genommen. Auch du, jeder von uns, wird hier in die Pflicht genommen. Ermahnt einander. Wie oft soll ich das tun? Hier steht's, jeden Tag. Wie lange soll ich das tun? Solange, wie es heute heißt, steht hier. Solange, und das haben wir letztes Mal besprochen, was bedeutet dieses heute? Solange es Gelegenheit gibt. Es bedeutet einfach jetzt, heute. Heute ist der Moment der Gelegenheit, aber morgen wird nicht mehr heute sein. Irgendwann ist diese Gelegenheit vorbei. Aber solange man noch Gottes Stimme hören kann, Gottes Ruf vernimmt. Wozu ruft Gott? Gottes Ruf zum Glauben, zur Buße, zur Umkehr. Solange man das hören kann und vernehmen kann, ist heute. Gottes Sohn wurde Mensch, um Sünder wie dich und mich zu retten. Jeden, der von ganzem Herzen auf ihn vertraut, auf Jesus als den Erlöser, und er sagt, ich folge ihm nach, koste es, was es wolle. Glaubst du das? Heute hast du die Gelegenheit, das zu glauben. Aber heute wird vergehen. Morgen wird heute vorbei sein. Ich spreche nicht von den nächsten 24 Stunden, denn ich weiß nicht, wie lange Gott es heute dauert. Ich weiß nur, es ist jetzt und es wird einmal enden. Und das ist so ernst. Jedes Mal, wenn du diesen Ruf zum Glauben hörst, wenn du heute seine Stimme hörst, dann heißt es hier, verstocke dein Herz nicht, verhärte dein Herz nicht. Weil wenn du das tust, wenn du hörst, dass Jesus heute dich zum Glauben ruft, an ihn als den Retter von Sünden, und heute das hörst und dich verstockst und sagst, nein, das brauche ich nicht, das will ich nicht, das glaube ich nicht, nein. Dann verstockst du dein Herz gegen diese Botschaft. Nun, wenn du diese Botschaft morgen noch einmal hörst, wird es dir dann leichter fallen, sie anzunehmen? Oder wirst du nicht vielmehr sagen, nein, ich verhärte mich weiter dagegen, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Und so verhärten wir unsere Herzen, so wird es immer schwieriger umzukehren. Und deshalb sagt der Autor, heute, jetzt ist die Gelegenheit, ganz egal, wie lange du noch lebst, ganz egal, wie lange dieses heute dauert, aber jetzt ist die Gelegenheit. Verpasse sie nicht, weil heute hast du noch die Gelegenheit. Aber heute wird vergehen. Und es ist wirklich eine schwierige Sache. Schau mal, wie es weitergeht. Hier heißt es, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Sünde ist ein Betrüger, Sünde ist ein Lügner. Das wussten schon unsere ersten Eltern, Adam und Eva, haben das erlebt, wie sie betrogen wurden um alles Gute, nur weil sie der Sünde gefolgt sind. Und das erleben so viele Menschen heute Tag für Tag, die sich den Lügen des Alkohols hingeben, den Lügen von Drogen, von irgendwelchen Späßen, Unterhaltungen in der Welt, vielleicht der Lüge, dass mir dieser Ehebruch Glück bringen wird und Freude bringen wird, mich erfüllen wird und am Ende lässt er mich nur noch mehr kaputt zurück. Nur noch verzweifelter. Alles, was ich versuche, Hoffnung zu finden, Freude zu finden in dieser Welt, am Ende lässt es mich noch kaputter zurück. Weil Sünde Lüge ist. Weil der Satan, der Vater der Lüge, der Vater der Sünde, der Vater der Lüge ist und dahinter steht. Und das Schlimmste ist hier geht es um den heftigsten Betrug der Sünde. Nicht nur um den Betrug der Sünde, irgendwie dich zu betrinken und danach dich schlecht zu fühlen, sondern vielmehr um den Betrug der Sünde des Unglaubens. Der Punkt ist hier, ein Ungläubiger, der sich verhärtet, der bemerkt es meistens noch nicht mal selbst. Der denkt, ich bin doch auch okay, ich bin ein Christ wie alle anderen. Ich meine, wenn ich mich hier mal umschaue und vergleiche mit den ganzen Leuten, also so schlecht schneide ich nicht ab. Also da gibt es eine ganze Reihe, die haben noch mehr Leichen im Keller. Und ich bin eben ein lockerer Christ. Also ich bin nicht so versteift, so gesetzlich wie die alle. Ich denke eben mit, wisst ihr? So können wir uns die Sache einreden. Wer ohne Wiedergeburt mitschwimmt im See der Christen, der hält sich wahrscheinlich selbst für einen Christen. Weil die Sünde betrügt. Weil sie täuscht. Weil ich mir einrede, vielleicht auch andere mir einreden, ja, du hast doch, weißt du, schau mal in deine Bibel, da steht auch drin, wann du dich bekehrt hast. Alles klar, das Datum ist da. Du gehörst zum Herrn. Aber uns rettet kein Datum. Wir können uns selbst täuschen. So können wir ein ungläubiges Herz haben, uns selbst darin täuschen. Und eines Tages wird es offensichtlich, wenn jemand vom Glauben abfällt. Wenn Menschen sehen, der zieht sich jetzt zurück, der sagt sich vielleicht ganz klar los vom christlichen Glauben. Und das Schreckliche ist, wir haben das erlebt. Wir kennen Menschen, die sich zurückgezogen haben, die gesagt haben, ich glaube das nicht mehr. Und die einst mit uns Lieder gesungen haben und gebetet haben, die wir für Geschwister hielten. Versteht mich nicht falsch, wir werden niemals aufgeben, für diese Menschen zu beten und zu flehen vor dem Herrn, weil er ist barmherzig und wir kennen seine Wege nicht. Aber wir wissen auch, dass es real ist, dass man mit einem ungläubigen Herzen mitschwimmen kann, bis man eines Tages abfällt vom Glauben und es offensichtlich wird. Dass das so ist, sagt uns der Hebräerbrief hier. Und wenn das so ist, was musst du tun? Habt Acht, Vers 12. Ermahnt einander, Vers 13. Es ist keine Option. Du, der du das hörst, du musst das tun. Es ist ein Gebot für dich. Es ist ein Gebot für uns alle. Jeden Tag. Schau dich mal um. Schau mal nach rechts. Nach links. Ernsthaft. Schau mal hinter dich. Nach vorne. Schau mal die Menschen, die hier um dich herum sitzen. Es sind Seelen, ewige Seelen. Jede einzelne. Und Geschwister, wir tragen eine Verantwortung füreinander. Einander zu ermahnen, dass sich niemand verhärtet gegen die Botschaft, den Ruf zum Glauben. Einige von uns wissen, wäre nicht damals in dieser Situation jemand auf mich zugekommen, hätte den Mut bewiesen, die Liebe bewiesen, mir an die Seite zu kommen, Parakaleo, und mich zu ermahnen, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann wäre ich unterwegs Richtung Hölle. So viele von uns haben das erlebt, dass jemand zur Seite gekommen ist, der ermahnt hat, in Liebe, mit dem Wunsch, eine Seele aus dem Feuer zu retten. Und weil das so ist, ist es unsere Verantwortung, jeden Menschen hier einander genug zu lieben und nichts vorauszusetzen und nicht zu denken, es ist irgendein öffentliches Zeichen, was über jeden Zweifel erhaben ist, sondern aufeinander Acht zu haben, in Liebe, in Geduld, aber auch mit den nötigen Hinweisen, weil wir nicht wollen, dass ein Einzelner in Gottes schreckliches Gericht kommt. Das ist die ernste Warnung dieses Textes. Aber ganz wichtig zu verstehen ist auch, die Warnung, die dient, um falsche Christen zu überführen von ihrer Sünde und nicht, um wahre Christen zu entmutigen, in Zweifel zu stürzen. Es dient zur Überführung falscher Bekenner und nicht zur Ängstigung wahrer Gläubiger. Das sehen wir auch hier. Schau in Vers 14. Da steht, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Er sagt ganz ausdrücklich, es gibt echten Glauben. Brauchen nicht meinen, vielleicht genüge ich nicht. Nein, Christus hat Schuld getilgt. Wenn wir Anteil haben an Christus, wenn wir auf ihn bauen, wir können darin gewiss sein. Es gibt rettenden Glauben, natürlich. Und der Autor ist voller Hoffnung sogar, dass alle seine Zuhörer diesen Glauben haben. Nirgendwo im Hebräerbrief sagt er definitiv, dass jemand abgefallen ist vom Glauben. Er spricht von der ernsten Realität und warnt. Genauso ist es auch nicht, dass wir voneinander meinen, ach, wahrscheinlich sind sie alle nicht gläubig. Überhaupt nicht. Es gibt rettenden Glauben und wir erleben Früchte von rettendem Glauben. Aber der Punkt, den er auch sagt, ist, wie zeigt sich denn solcher echter Glaube? Der zeigt sich hier in Vers 14 durch was? Ja, festhalten. Genauso wie wir schon in Kapitel 3 in den ersten Versen gesehen haben, Vers 1 bis 6. Da sehen wir auch, dass es ums Festhalten geht, Vers 6. Dass wir eine himmlische Berufung haben, dass wir Anteil haben an Christus, dass wir das Haus Christi sind. Wenn wir an ihm festhalten. Schau, so zeigt sich rettender Glaube. Unglaube zeigt sich letztlich durch das Abfallen. Aber rettender Glaube zeigt sich durch das Festhalten. Dass wir nicht abfallen. Dass wir dabei bleiben, dass wir dranbleiben, dass wir uns an Christus festklammern und ihn niemals, niemals loslassen. Dass du, wenn du als Christ leidest, dass, wenn als Christ deine Träume zerplatzen, Dass du dann nicht den Weg gehst, zu sagen, jetzt reicht's mir, das ist mir alles zu heiß, ich wende dem Glauben den Rücken zu, sondern dass du sagst, umso mehr, jetzt muss ich mich an Christus festklammern, weil jetzt sehe ich, dass meine Träume nicht wahr werden, dass ich mir andere Dinge versprochen habe. Aber Christus ist noch da und er ist das Kostbarste, an ihm klammere ich mich fest, ihn brauche ich, auch wenn mir alles sonst genommen wird. Das ist ein wahrer Christ, das ist wahrer Glaube, jemand, der an Christus festhält, weil er genug ist, weil er besser ist. Und darin steckt eine weitere, so wichtige Lektion. Beim Glaubensleben geht es nicht um einen beeindruckenden Start, sondern um das Durchhalten bis zum Ziel. Im Glaubensleben geht es nicht um einen beeindruckenden Start. Oh, schaut sein Zeugnis an. Oh, seine Taufe. Oh, und wie viele, wie feurig er Menschen von Christus erzählt. Oh, was ein toller Christ. Kann sein, dass das schon schnell abebbt und zerplatzt und er sich abwendet. Es kommt nicht auf einen beeindruckenden Start an. Es geht beim Glaubensleben um das Durchhalten bis zum Ziel. Genau wie es hier steht, die Zuversicht, die anfängliche Zuversicht oder die Grundlage der Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und wenn ihr nochmal genauer hinschaut hier auf die Worte, hier steht, wir haben Anteil an Christus bekommen, also wir haben Anteil bekommen. Das ist im Griechischen der Perfekt, das, was schon geschehen ist, aber Auswirkungen hat auf die Gegenwart. Das heißt, dass wenn jemand wirklich Christ geworden ist, dann hat er bereits Anteil bekommen an Christus und das kann ihm nicht genommen werden. Und jetzt sagt er hier, das ist in deinem Leben geschehen. Du hast wirklich Anteil an Christus bekommen, wenn es sich an gegenwärtigen Auswirkungen in deinem Leben zeigt. Und damit zeigt er uns, es geht etwa nicht darum, dass du unbedingt festhalten musst und dir so dein Heil erarbeiten könntest. Nein, das steht hier nicht. Hier steht, du bist ein Christ, du hast Anteil bekommen an ihm, das ist schon geschehen. Aber als Auswirkung davon, als Frucht davon, wirst du festhalten, wenn du wahrer Gläubiger bist. Und so ist es eine Ermutigung für uns. Wenn du errettet bist, dann wirst du festhalten, komme, was wolle. Und so schließt dieser Abschnitt, Vers 15, erneut mit dem Kernprinzip, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Und diese Worte dienen zugleich als Überleitung zum dritten und letzten Punkt. Wir haben zwei Bestandteile der Warnung Gottes vor Unglauben gesehen, die Erfahrung und die Ermahnung und nun drittens die Erklärung. Zum Ende des Abschnitts greift er das Beispiel Israels nochmal auf. Warum? Er möchte nicht nochmal tief ins Detail gehen, aber er möchte sicherstellen, dass du die eine Botschaft wirklich verstanden hast. Und zwar, dein Glaube muss echt sein, sonst erlebst du dasselbe Schicksal wie die Wüstengeneration Israels. Und das zeigt er in Vers 16 bis 18 mit drei Phasen des Versagens Israels, alles in einer parallelen Struktur. Leider übersetzt es die Schlachter nicht ganz optimal, weil wir sehen eigentlich in jedem Vers eine Frage und eine Antwort darauf per rhetorischer Frage. Und diese Frage, die baut jeweils auf dem Zitat, was wir gesehen haben, aus Psalm 95 auf, also Verse 7 bis 11. Und die Antwort leitet er dann ab aus 4. Mose 14, aus dem Tiefpunkt in Kadesh Barnea, wo sie nicht das verheißene Land einnehmen wollten. Schaut euch das an. Vers 16 sollten wir besser als Frage übersetzen. Denn welche lehnten sich auf, als sie es hörten? Antwort per rhetorischer Frage. Waren es nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Ja, das ganze Volk hörte zwar Gottes Wort, aber es lehnte Gottes Wort und den Leiter Mose ab, sie lehnten sich auf. Klammer auf, außer Josua und Kaleb, aber die Millionen übrigen schon. Vers 17, zweite Frage, Entschuldigung, Klammer zu. Vers 17, zweite Frage. Über wen war er aber 40 Jahre zornig? Antwort, wieder per rhetorischer Frage, waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Oh doch, genau, über die wurde Gott zornig, über die, die gegen ihn rebellierten. Er hat ihre Rebellion lange genug ertragen, aber letztlich strafte er sie mit 40 Jahren Wüstenwanderung und dem Tod in derselben Wüste. Vers 18, die dritte Frage, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten? Immer noch spricht er von derselben Gruppe. Antwort per rhetorischer Frage, wenn nicht denen, die sich weigerten zu. Und jetzt wird es nochmal wichtig und interessant. Jetzt steht leider in der Schlachter hier zu weigerten zu glauben. Das wird in der Schlachter oft so übersetzt und es ist auch verständlich, weil der Glaube und der Gehorsam eng zusammenhängen. Allerdings steht hier das Verb apitheo. Und das bedeutet nicht gehorchen. Und das bedeutet nicht glauben. Hier steht also, die sich weigerten zu gehorchen, Vers 18. Tatsächlich wird der Gehorsam oder der Ungehorsam vielmehr wird oft als Gegenteil von Glauben gezeigt. Es ist so eng miteinander verbunden, der Glaube und der Gehorsam oder der Unglaube und der Ungehorsam. Aber das Wort bedeutet nicht gehorchen und das ist wichtig. Es zeigt uns nämlich genau das, dass das Volk Israel ungläubig war, was sich an ihren ungehorsamen Handlungen äußerte. Und das ist auch ein permanentes Prinzip, was wir uns hinter die Ohren schreiben können. Wer Gott nicht glaubt, der gehorcht ihm auch nicht. Und andererseits, wenn du siehst, dass jemand Gott nicht gehorcht, glaubt er Gott? Nein, der glaubt Gott nicht, nicht wirklich. Glaube und Gehorsam hängen zusammen. Das zeigen Atheisten, die Gott nicht glauben. Leben die nach seinen Maßstäben? Nein, kein Interesse. Höchstens, es bringt ihnen Vorteile. Aber auch hier ist es wieder ernst, wenn wir über uns Christen nachdenken. Weil es könnte auch auf uns Christen zutreffen. Es gibt viele, die wollen Jesus als Retter. Aber sie wollen nicht Jesus als Herrn. Sie wollen Jesus als Retter von ihren Sünden, aber nicht Jesus als Herrn über ihr Leben. Aber das ist unmöglich. Es gibt nur einen Jesus und dieser eine Jesus ist sowohl der einzige Retter als auch der Herr der Herren. Du kannst ihn nicht kriegen als Retter, ohne ihn als Herrn zu wollen. Dann willst du ihn auch nicht als Retter, dann glaubst du ihm nicht, wenn du ihm nicht gehorchen möchtest. Der echte Christ gehorcht. Die Bibel ist voll davon. 1. Johannes 5, Vers 3 als Beispiel. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Nun, vielleicht denkst du als Bruder, als Schwester, ja, manchmal ist es schon schwer, ich schaff's nicht immer. Oh ja, so geht es mir auch. Hier geht es um einen Lebensstil als Christ, um ein Muster unseres Lebens, um eine Ausrichtung unseres Lebens, dass wir Gottes Gebote halten wollen und dass er uns auch die Kraft dazu gibt. Weil wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann wirkt der Heilige Geist in dir und gibt dir die Kraft, Gottes Gebote zu halten. Und dann sind seine Gebote auch nicht schwer. Aber ein Christ will gehorchen. Und ein Christ kann gehorchen. Und wenn ein Christ mal nicht gehorcht hat, dann will er Buße tun, davon umkehren und den Herrn erneut um Vergebung bitten und darauf vertrauen. Aber wer nicht von Herzen gläubig ist, der will nicht gehorchen und er kann nicht gehorchen. Und so wird sein Unglaube offensichtlich. Genau das war der Fall beim Volk Israel. Sie weigerten sich, das Land einzunehmen. Das heißt, sie waren ungehorsam, sie weigerten sich. Warum? Weil sie Gott nicht glaubten. Sie glaubten nicht, dass Gott ihnen das Land geben könnte, trotz der Riesen in dem Land, trotz aller Hindernisse. Sie glaubten nicht und deshalb weigerten sie sich. Unglaube führt zu Ungehorsam. Und deshalb zieht der Autor genau diese Schlussfolgerung vom ganzen Abschnitt in Vers 19. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Sie waren nicht in der Lage zu gehorchen, weil sie keinen Glauben hatten, der sie dazu befähigen würde. Versteht ihr das? So ein wunderbarer Text, der uns aufschließt, wie es in unserem Herzen aussieht, was die Folgen davon sind in unserem Leben. Einerseits, dass es echten, rettenden Glauben geben kann und was die Folgen davon sind, aber andererseits, wie ernst es ist, wie sehr man sich täuschen kann und wie sehr es sein kann, dass man zwar will und versucht und arbeitet, als Christ zu leben versucht, aber keinen Glauben als Basis hat und keine Kraft, das zu tun. Und das Kernproblem Israels war also kein lebendiger Glaube. Sie verpassten Gottes Segen, sowohl seinen irdischen Segen im verheißenen Land Kanaan, aber auch seinen himmlischen ewigen Segen, als Gläubige einmal bei ihm zu sein. Und das ist die ernste Wahrheit in diesem Text. Nicht nur für Israeliten damals, sondern für jeden Menschen heute. Du hast Gottes Warnung gehört, mit dem Ziel, dass niemand sich im Unglauben verhärte. Am Beispiel der Erfahrung Israels hast du die Ermahnung gehört für uns alle. Und du hast die Erklärung bekommen, dass Glaubensgehorsam der Schlüssel ist. Warnungen sind unbequem. Es ist wie mitten in der Nacht wachgerüttelt zu werden. Aber Warnungen sind Gottes Liebe. Es ist besser, mitten in der Nacht wachgerüttelt zu werden, als schlafend in die Hölle zu fahren. Deshalb müssen wir alle, jeder von uns, diese Warnung Gottes ernst nehmen. Bist du wirklich umgekehrt zu Jesus Christus? Hast du Vergebung deiner Schuld erbeten und empfangen? Hast du ihm dein ganzes Leben gegeben, dass du sagst, ich möchte dir auch gehorchen, Herr Jesus Christus, ich möchte dir folgen? Oder bist du bisher nur mitgeschwommen? Hast du vielleicht vom Verstand her einiges verstanden, begriffen, vielleicht auch emotional bewegt gewesen von tollen Liedern, netten Christen, einer guten Stimmung? Vielleicht bringt es mir ja was. Aber hast du nie deine große Schuld vor Gott erkannt? Dann hörst du heute Gottes Stimme, seinen Ruf. Hast du jemals die persönliche Nähe Jesu Christi erlebt? Erlebst du diese Tag für Tag in deinem Leben? Das ist, was Jesus uns schenken möchte, sich selbst. Diese Nähe, diese Beziehung, diese Liebe. Dann ist es kein Schwimmen aus eigener Kraft, sondern vielmehr ein Vereintsein mit Christus und seiner Kraft. Eine Befähigung dazu, zu glauben und zu gehorchen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Jetzt ist die Zeit für dich, zu prüfen und zu glauben. Und jetzt ist die Zeit für dich, auf deine Geschwister, auf die Menschen um dich herum Acht zu haben und sie zu ermutigen und zu ermahnen zu diesem Glauben. D.L. Moody sagte oft am Ende seiner Predigt, geht nach Hause und denkt nach über, was ich gesagt habe. Eines Abends sagte er das und es brach das große Chicago-Feuer aus und einige aus seiner Versammlung starben dabei. Von diesem Zeitpunkt an sagte er nicht mehr, geht nach Hause und macht euch irgendwann mal Gedanken darüber, sondern er sagte, heute, jetzt. Wenn du seine Stimme hörst. Warte nicht. Und warte nicht für andere, sondern jetzt, wenn du Gelegenheit hast. Solange du Gelegenheit hast. Amen. Herr Jesus Christus, danke. Du bist der Retter und der Herr. Wir danken dir, dass du dich selbst gegeben hast für uns, für Sünder, und dass du wahren Glauben schenkst und wahre Hoffnung gibst. Und dass, wenn wir zu dir gehören, du uns festhältst und uns nichts und niemand aus deiner Hand rauben kann. Danke, Herr Jesus, dass du heute rufst, dass du jede Seele hier rufst zur freien Vergebung ihrer Schuld vor dem lebendigen Gott. In großer Geduld und Sanftmut und Langmut und Güte. O Herr, bitte öffne Herzen, öffne auch, falls es verstockte Herzen gibt, rütte sie wach, erwärme sie für dich und schenk die Wiedergeburt, neues Leben. Bitte hilf uns, aufeinander Acht zu haben. Und die Menschen, die du in unser Leben gestellt hast, dass wir heute ermahnen. Amen.